Kultura, das Kulturmagazin.
So ist es. Es ist Dienstagabend. Sie hören Radio Ochsenkopf. Mein Name ist Matthias Fischer und wir haben heute viel vor. Wir haben einmal Annika Dickel bei uns zu Gast. Sie berichtet ein bisschen über Artistik in Klassikern und wir haben Klaus Frankl zu Gast. Und da sage ich erstmal guten Abend.
Einen schönen guten Abend Ihnen allen und vielen Dank für die liebe Einladung.
Und anfangen tun wir natürlich mit ein bisschen Musik.
It's a beautiful day for me to rock around your way. Oh, I wanna say this thing. Sweet nightingale, why do you wake me so? Sweet nightingale, you're telling me something I don't know. It's quarter to three, you're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming, morning is on its way. Morning is coming, it's revelation day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say.
Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up.
Morning is coming.
Morning is coming.
Morning is on its way.
It's on its way.
Morning is coming. It's revelation day.
It's revelation day.
Oh, nightingale, you broke a dream or I don't live on my own. Oh, nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed. Drag a comb across your sleepy head. Clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race.
Wake up, it's a beautiful day. Myself, I wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to the sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time, back to evening time. This a message when me used to uplift mankind. Whether you know off the bubble or you know off the wine. Enjoy, it's a beautiful time.
Oh, morning is coming.
Morning is coming.
Morning is on its way.
It's on its way.
Morning is coming. It's revelation day.
Revelation day.
Morning is coming. Morning is on its way.
On its way.
Morning is coming. It's revelation day.
Sommerliche Musik an diesem Frühsommer- oder Frühlingstag. Bei uns, ich habe schon angekündigt, Klaus Frankl zu Gast. Ich sage nochmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du bist ja nicht ohne Grund bei uns, denn wir wollen uns so ein bisschen darüber auch unterhalten, was denn in diesem Jahr alles so für Jubiläen in Bayreuth anstehen und an was man sich alles so erinnern kann.
Ja, genau so ist es. Also ich bin ja, wie in der Zwischenzeit, glaube ich, wirklich bekannt ist, ein Anhänger der Erinnerungskultur. Und ich finde, dass man diese Daten, die jetzt kommen, also nicht nur in diesem Kalenderjahr, sondern eben überhaupt bis 2026, dass man damit sich daran zu erinnern und auf diese Daten einzugehen, nicht früh genug beginnen kann. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen. Am 22. Mai, jetzt 22, ist der 150. Jahrestag der Grundsteinlegung zum Bayreuther Festspielhaus. Und nun weiß man, dass Richard Wagner 1872 an diesem, es war nämlich sein Geburtstag auch gewesen, der 22. Mai, dann abends die 9. Symphonie von Beethoven im Markgräflichen Opernhaus dirigiert hat. Und nun freue ich mich sehr, also jetzt schon sagen zu können, für alle Beethoven-Freunde und für alle, die dann eben eine 9. Symphonie live erleben wollen, dass wir tatsächlich in Bayreuth dann die Freude haben werden, im Markgräflichen Opernhaus die 9. Symphonie am 22. Mai zu erleben. Nun ist durch die Corona-Situation natürlich die Vorverkaufssituation und die Frage, wie man das eben rechtzeitig verkündet, ein bisschen schwierig geworden. Aber wie ich gehört habe, wird der Intendant Schröder, der also auch das Friedrichsforum betreut, dann rechtzeitig eine Zeitungsannonce dann schalten und darauf aufmerksam machen, dass man am 22. Mai diese 9. erleben kann. Und damit würde es jetzt dann eigentlich weitergehen, weil dann sind Wagners auch seit 150 Jahren in Bayreuth, zuerst in der Wohnung in der Dammallee und dann im Jahr 24, 150. Geburtstag von Haus Wahnfried und 26, 150 Jahre Bayreuther Festspiele. Also doch sehr viel, woran man denken kann und wo man also jetzt im Vorfeld schon die entsprechenden Werbemaßnahmen beginnen kann.
Jetzt stellt sich die Frage, sind denn überhaupt schon Maßnahmen, Events, Veranstaltungen geplant?
Naja, eben. Also zum Beispiel freut mich jetzt, dass man das geschafft hat mit der 9. Symphonie, weil wir haben ja doch das Problem, dass wir in Bayreuth ja immer auf ein Gastorchester angewiesen sind. Und zum Beispiel wollte die Stadt sehr lange schon gerne am 31.12. mal eine 9. Symphonie eben live spielen lassen. Ja, aber die Orchester spielen natürlich alle bei sich zu Hause. Das heißt, da kriegt man niemanden. Und dass es jetzt geglückt ist, also zum 22. Mai ein Orchester einzuladen, ich weiß nicht genau welches, das ist erstmal sehr, sehr erfreulich. Naja, und dann muss man eben sehen, die Planungssituation, ich weiß, dass der Kulturreferent dran ist, also die Planungen eben bis 26, also durchzuführen und in die Hand zu nehmen. Und es wird, denke ich mal, viel zu erwarten sein. Es gibt aber eben auch andere Jahrestage, die dann eben zu kurz kommen werden. Und dafür bin ich nun wieder Spezialist. Also ich denke,
was wären das für Jahrestage?
Ja, zum Beispiel ist jetzt eben gerade am 23. April der 125. Todestag von Clement Harris. So.
Wer ist denn Clement Harris?
Genau.
Kann man das mal ein bisschen erläutern?
Genau. Wer ist Clement Harris und was, um Himmels Willen, hat der mit Bayreuth zu tun? Also, Clement Harris war ein britisch und dann britisch-deutscher, kann man sagen, Pianist und Komponist. Der wurde 1871 in Wimbledon bei London geboren, war aus einem sehr wohlhabenden Haus. Sein Vater war ein Reeder. Er war ein musikalisches Wunderkind. Er spielte Geige und dann Klavier. Und jetzt wird's eben spannend. Er kam dann von London zum Studium nach Frankfurt am Main und war dort in der Meisterklasse von Frau Clara Schumann, der Witwe von Robert Schumann. Und in einem privaten Salon im Hause Speyer, das war sehr reiche und einflussreiche Kunstmäzene, lernte er Siegfried Wagner kennen. Und damit sind wir bei Bayreuth gelandet. Also die beiden freundeten sich an. Der Siegfried war zu dieser Zeit Architekturstudent in Karlsruhe und zwischen Karlsruhe und Frankfurt ist ja nun keine wahnsinnig große Entfernung und die beiden haben also eine intensive Freundschaft gepflegt und dieser Clement Harris ist dann mehrere Male in Bayreuth zu Gast gewesen und zwar als Festspielgast zum einen, dann als Gast in der Villa Wahnfried und zum Beispiel als er das erste Mal in Bayreuth war, 1891, war Cosima Wagner von diesem Jungen so angetan, weil der sprach natürlich Muttersprache Englisch, dann sprach er fließend Deutsch und fließend Französisch, dass sie ihn sofort eingespannt hat für die Korrespondenz der Bayreuther Festspiele mit ausländischen Gästen und hat ihn eingesetzt zur Betreuung von bestimmten Festspielgästen. Zum Beispiel war damals Mark Twain in Bayreuth, was auch im Prinzip nicht bekannt ist, dass der Autor von Tom Sawyer mal Bayreuther Festspielgast war. Und das sind alles die Dinge, die mich eben immer interessieren. Diese ganzen Querverbindungen, wer wann mit wem mal was zu tun hatte. Und für mich ist es immer ganz toll, wenn ich eben durch Bayreuth laufe, mir eben vorzustellen, ich laufe jetzt in der Ludwigstraße und da lief Anton Bruckner jeden Tag zu seinem Barbier. Oder ich laufe eben am Markgräflichen Opernhaus vorbei und denke mir, Richard Wagner hat da die 9. Symphonie von Beethoven dirigiert. Und das sind für mich so viele schöne Bezugspunkte, wo die Geschichte dann eben nicht weit entfernt ist, sondern mir eben ganz nahe kommt. Das interessiert mich eben bei Clement jetzt auch ganz konkret, weil Clement Harris ist einer derjenigen, der eben leider ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal in seine Musik hinein, oder?
Ja, das machen wir. Was hören wir da als erstes? Was hast du mitgebracht?
Also, er hat im Jahre 1893, bitte, da muss man sich vorstellen, war der 21, schrieb er einen Klavierzyklus der vier Jahreszeiten und eben passend zum Frühling habe ich also mitgebracht in einer sehr guten Einspielung den Frühling aus den vier Jahreszeiten von Clement Harris, gespielt von Professor Urban.
Das war Musik von?
Von Clement Harris, geschrieben eben in der Zeit vor 1893, im Alter von 21, 22 Jahren, hat er das dann in London uraufgeführt. Und er war eben nicht nur Pianist, sondern er war auch Komponist. Und er ist sozusagen für die Bayreuther Festspiele auch schon ein entscheidender Faktor, weil Siegfried Wagner wollte ja weder Komponist noch Dirigent werden und er wollte eigentlich auch das Erbe am Hügel nicht annehmen und hat deswegen Architektur und Technik studiert und war am Polytechnikum in Berlin. Berlin und in Karlsruhe. Und erst durch den Einfluss von Clement Harris kam er dann drauf, dass eigentlich das künstlerische Erbe doch ganz spannend sein könnte und entschied sich dann eben doch die Festspielleitung in Bayreuth irgendwann nach Cosima zu übernehmen und dann eben auch zu komponieren. Und beide haben dann auf einer großen Ostasienreise 1892, da waren sie 5 Monate gemeinsam auf einem Schiff und da haben sie beide angefangen, eine symphonische Dichtung zu komponieren. Also letzten Endes verdanken wir wahrscheinlich Clement Harris, dass bis zum heutigen Tag immer ein Wagner die Festspielleitung hatte. Da mag man dazu stehen, wie man möchte. Aber Clement war an der Stelle eben für seinen Freund Siegfried sehr, sag ich mal, bestimmend und einflussreich.
Also er kam öfter nach Bayreuth.
Genau, da war er in Bayreuth dann eben zum ersten Mal 1891. Dann ist er mit seiner Schwester in Bayreuth gewesen 1894. Und dann nochmal zu Siegfried Wagners ersten kompletten Ringzyklus-Dirigat am Hügel 1896. Und nur um die Geschichte schnell zu Ende zu erzählen, er war halt eben nur 25 Jahre alt, als er fiel. Das ist insofern wirklich bemerkenswert, weil wir ja doch momentan in einer Situation leben, die zum Beispiel mit sich bringt, dass sich Söldner jetzt für den Ukraine-Krieg dann eben freiwillig melden. Und Clement Harris war ein großer Freund Griechenlands und als er dann im Jahr 96 mitgekriegt hat, also wie prekär die Situation in Griechenland sein würde und dass man eigentlich eben einen Befreiungskampf gegen die Türken führen würde, hat er sich freiwillig dann, ist er nach Griechenland gegangen, muss man so sagen, also hat sein ganzes bisheriges Leben aufgegeben, hat Griechisch gelernt und hat sich dort als Söldner für die Befreiung von Griechenland zur Verfügung gestellt und er fiel am 23. April 1897 im Alter von 25 Jahren. Und wenn man eben hört, also anhand auch der Musik, was er für ein hochbegabter Bursche war, dann kann man sich vorstellen, was der Welt eben wie überhaupt, also jetzt nicht nur bei ihm, sondern ja überhaupt an Talenten und Begabungen verloren geht durch eine solche Wahnsinnigkeit wie eben einen Krieg, so wie wir das jetzt gerade erleben. Also von daher gesehen bekommt plötzlich dieser Tod von Clement Harris vor 125 Jahren auch irgendwie eine fast makabere Aktualität.
Wir wollen trotzdem noch ein bisschen Musik von Ihnen hören.
Genau. Was hast du mitgebracht? Wobei, es ist also eine Bearbeitung einer Komposition von Peter Cornelius.
Peter Cornelius, war der damals überhaupt schon auf der Welt, dieser Schlagersänger?
Nein, der garantiert nicht. Es gibt also einen Komponisten, Peter Cornelius. Und auch das wäre für mich ein Anliegen. Jahrgang 1824. Also da kommt ein 200. Geburtstag. Und er wurde leider nur 50 Jahre alt. Und das heißt, im gleichen Jahr gibt es dann eben auch noch den 150. Todestag von Peter Cornelius. Er war im Listkreis in Weimar zu Hause. In Weimar wurde dann auch seine Oper, Der Barbier von Bagdad, durch Franz Liszt uraufgeführt. Und er war einer derjenigen Komponisten, der für seine Zuneigung zum Werk Richard Wagners immer geprügelt wurde, also stellvertretend sozusagen. Und dieser Peter Cornelius, den kennen wir möglicherweise durch die vielen schönen Weihnachtslieder, die er komponiert hat, weil er war nämlich nicht nur Komponist, er hat auch seine eigenen Liedtexte geschrieben. Und dieser Zyklus von Weihnachtsliedern von Peter Cornelius ist wunderschön und ist auch eingespielt worden von Peter Schreier und anderen. Und der Clement Harris, der hat auf ein Lied von Peter Cornelius eine Klavierbearbeitung angefertigt. Bei ihm ist es das Lied ohne Worte und wenn wir mögen, dann können wir da mal reinhören. Das ist von Peter Cornelius eine unglaublich schöne Melodie.
Thank you.
Das war Musik von?
Das war Musik eigentlich von Peter Cornelius in einem Klavierarrangement von Clement Harris. Und gespielt hat nochmal Professor Ulrich Urban, der eben vor vielen Jahren sich die Mühe gemacht hat, für den MDR damals in Halle und Leipzig diesen heute zu Unrecht vergessenen Komponisten Clement Harris wieder zu entdecken. Und wenn ich das ganz kurz sagen darf, am 7. Mai halte ich dann einen Vortrag im Kunstmuseum Bayreuth um 14.30 Uhr. Ist ein Samstag, ist der Samstag vor Muttertagssonntag um 14.30 Uhr bei freiem Eintritt über die Bayreuther Erinnerungskultur und will mal Revue passieren lassen, was in den nächsten Jahren alles so ansteht und was man möglicherweise als Anregung mit nach Hause nehmen könnte.
Jetzt wollen wir aber auch mal über einen bekannten oberfränkischen Dichter reden, denn der hatte gestern, soweit ich weiß, Geburtstag. Ich bin mit dem verbunden. Ich war auf einem Gymnasium, das dessen Namen trägt.
Genau, und ich war bei den Luisenburg-Festspielen und habe dadurch in der Jean-Paul-Stadt Wunsiedel gearbeitet und dort eigentlich Jean-Paul für mich auch damals, also das Jahr war 2000, dann zum ersten Mal wirklich entdeckt. Und es war jetzt gestern sein 259. Geburtstag, den 250. 2013, den haben wir ja doch oberfrankenweit sehr intensiv gefeiert. Und jetzt sind wir aber eigentlich schon wieder dabei, an seine Todestage zu denken. Im Jahr 2000 in Wunsiedel war das der 175. Todestag von Jean-Paul. Und jetzt im Jahr 2025 haben wir dann den 200. Todestag von Jean-Paul. Und da sind wir wieder bei Erinnerungskultur, weil man kann gar nicht rechtzeitig genug anfangen zu planen. Und darum möchte ich alle Bürgermeister, Kulturreferenten, alle historischen Vereine, alle Kulturvereine doch schon mal jetzt bitten und auffordern, rechtzeitig für diesen Herbst 25 zu planen, damit uns der Jean-Paul im Jahr seines 200. Todestages nicht abhanden kommt.
Klaus Frankl wäre nicht Klaus Frankl, wenn er nicht trotzdem noch eine CD mitgebracht hätte,
ja,
wo wir mal reinhören wollen.
Genau, ja, wir haben die gemacht zu diesem Jahrestag 2000 auf der Luisenburg. Vielleicht erinnern sich manche dran, im Innenhof vom Fichtelgebirgsmuseum haben Intendant Pavel Fieber und der Hans-Hermann Treusch ganz wunderbar Jean-Paul gelesen und in diese von Sigi Seebach produzierten CD, in diese CD mal hineinhören, bitte.
Der Folgendes schrieb, nannte sich Jean-Paul. Geneigteste Freunde und Freundinnen, es war im Jahr 1763, wo der Hubertsburger Friede zur Welt kam und gegenwärtiger Professor der Geschichte.
Damit meinte Jean-Paul natürlich sich selber.
Und zwar in dem Monate, wo mit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und mehrere Schnepfen um Sumpfvögel anlangten, nämlich im März. Und zwar an dem Monatstage, wo, falls Blüten auf seine Wiege zu streuen waren, gerade dazu das Scharbock und Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten, dergleichen der Acker-Ehrenpreis oder Hühnerbissdarm, nämlich am 21. März. Und zwar in der frühesten, frischesten Tagzeit, nämlich am Morgen um 1:30 Uhr. Was aber alles krönt war, dass der Anfang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenzes war.
Den letzten Einfall, dass ich und der Frühling zugleich angefangen, hab ich in Gesprächen wohl schon 100 Male vorgebracht, aber ich brenn ihn hier absichtlich wie einen Ehrenkanonenschuss zum 101. Male ab, bloß damit ich mich durch den Abdruck außerstande setze, einen durch den Pressbengel schon an die ganze Welt herumgereichten Beaumont-Bonbon von Neuem aufzutragen.
Ich kehre aber zu unserer Geschichte zurück und begebe mich unter die Toten. Denn alles ist aus der Welt, was mich auf sie kommen sah. Mein Vater hieß Johann Christian Christoph Richter und war Tertius und Organist in Wunsiedel. Meine Mutter, die Tochter des Tuchmachers Johann Paul Kuhn in Hof, hieß Sophia Rosina. Am Tage nach der Geburt wurde ich vom Senior Apel getauft. Der eine Taufpate war gedachter Johann Paul, der andere Johann Friedrich Thieme, ein Buchbinder, der damals nicht wusste, welchem Mäzen seines Handwerks er seinen Namen verlieh. Daher denn der von beiden zusammengeschlossene Name Johann Paul Friedrich Richter entstand, dessen großväterliche Hälfte ich ins Französische übertragen und dadurch zum ganzen Namen Jean-Paul erhoben.
Ja, das war's. Was haben wir da gehört?
Ja, eben aus der selber Lebensbeschreibung von Jean-Paul. Pavel Fieber, damals Intendant der Luisenburg-Festspiele, und Hans-Hermann Treusch in einer Produktion, die wir eben im Innenhof, wenn das Wetter gut war, im Innenhof vom Fichtelgebirgsmuseum gespielt haben. Und wie gesagt, warum ich Jean-Paul so liebe, will ich auch nur noch ganz kurz sagen. Also für alle, die Freunde sind von Aphorismen vor allem, können bei Jean-Paul wirklich fündig werden, weil er so unglaublich klug formuliert hat und eben auch mit so viel Witz und Esprit, also auf die unglaublichsten Dinge gekommen ist. Und diese Aphorismen seien bitte auch allen ans Herz
Beispiel,
gelegt.
So spontan? Na,
zum Beispiel so spontan, weil ich habe ja durch Zufall was dabei. Wer die Laterne trägt, stolpert leichter, als wer ihr folgt. Das ist natürlich ein Satz für jeden Politiker. Oder ein Satz zu Herrn Olaf Scholz. Ein ganz Tugendhafter muss viel Geist und Feuer haben, um nicht langweilig zu sein. Oh, wie schön. Also das passt doch auch. Oder hier der. Der Furchtsame erschrickt vor der Gefahr, der Feige in ihr, der Mutige nach ihr. Und noch ein ganz wichtiger Satz, der Hauptfehler des Menschen bleibt, dass er so viele Kleine hat. Dann war Jean-Paul ja natürlich auch ein ausgesprochener Frauenversteher. Und da sagt er, ein Weiberfeind ist auch ein Menschenfeind. An Weibern ist alles Herz, sogar der Kopf. Solang ein Weib liebt, liebt es in einem fort. Ein Mann hat zwischendurch zu tun. Also unglaublich spitz, finde ich. Und ich darf das nur ganz schnell sagen, als ich beim Städtetag hier in Bayreuth gemacht habe, Jean-Paul und im zweiten Teil Richard Wagner, kam Jean-Paul bei den Politikern viel besser an als Richard Wagner. Und ich bekam manche Anfrage von Lokalpolitikern, die mich gebeten haben, meine Aphorismensammlung ihnen zu senden, damit sie für ihre Vorträge oder ihre, wie auch immer, den Jean-Paul dann eben auch benutzen konnten.
Wann können dich die Leute in Bayreuth wieder live erleben oder überhaupt hier in der Region?
Ja, eben am 7. Mai. Also den will ich wirklich allen gerne ans Herz legen, die Lust haben auf Erinnerungskultur. Am 7. Mai um 14.30 Uhr bei freiem Eintritt im Kunstmuseum. Ob wir dann alle Maske tragen müssen, das weiß ich nicht. Im Haus wahrscheinlich schon, aber eben mal gemeinsam Revue passieren lassen, was so alles im Laufe der Zeit anfällt.
Also jeder sollte sich diesen Termin
bitte gerne, da würde ich mich sehr freuen.
Ja, ich danke für den Besuch.
Ich bedanke mich.
Freue mich auf das nächste Mal, aber du hast uns am Ende trotzdem noch was mitgebracht.
Ja, und zwar, wir haben das damals ja natürlich auch mit einer Sängerin verknüpft, weil wir wissen, also Jean-Paul hat nicht nur Gustav Mahler zu seiner ersten Symphonie inspiriert, sondern er hat auch Robert Schumann inspiriert zu Klavierstücken, aber eben auch zu Liedern. Und nachdem Jean-Paul ja eben ein solcher Frauenversteher war, gibt es von Robert Schumann Frauenliebe und Leben. Und da findet sich ein wunderbares Frühlingslied oder ein Lied zur jungen Liebe, du Ring an meinem Finger.
Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein. Wo ich hin nur blicke, seh ich ihn allein wie im Thank you.
Das war Evelyn Werner, damals im Museumshof in Wunsiedel im Rahmen der Luisenburg-Festspiele. Und wir bleiben geistig ein bisschen bei den Luisenburg-Festspielen. In diesem Jahr findet der Sturm nach William Shakespeare auf der Luisenburg seine Aufführung. Es wird eine ganz besondere Aufführung. Warum, das verrät jetzt Annika Tickel im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Wir erkunden derzeit etwas die Welt der Artistik. Heute haben wir dazu einen spannenden Gast. Sie ist ausgebildete Artistin, mittlerweile aber auch Choreografin, Regisseurin und Schauspielerin. Bei mir am Telefon ist nun Annika Tickel. Einen schönen guten Abend.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Annika, du bist Choreografin, Regisseurin, Schauspielerin, Artistin. Dein Lebenslauf, der ist voller Berufsbezeichnungen. Wenn ich dich jetzt irgendwo treffen würde, bei so einem Meet and Greet irgendwo und man kommt so in Smalltalk und ich frage dich, na, was machst du denn beruflich? Was wäre denn deine erste Antwort?
Ja, das ist immer gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein. Und ich versuche das immer im Kontext zu beantworten, wer mich denn gerade fragt. Weil es tatsächlich etwas komplex ist. Mein Lebenslauf ist relativ bunt, auch wenn es sich immer alles um Bühne im weitesten Sinne gedreht hat. Aber ich bin, ich habe viele kleine Kurven genommen. Ich würde wahrscheinlich der Einfachheit halber sagen, ich bin Choreografin.
Als Choreografin? Als Choreografin bist du auch bei uns in der Region durchaus bekannt. Denn du bist bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel aktiv, hast da letztes Jahr schon bei Faust mitgewirkt und wirst dieses Jahr bei Sturm mitwirken. Jetzt denke ich mir, da sind doch so Schauspielklassiker. Wozu braucht man denn in diesen Stücken eine Choreografin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal freue ich mich total über diese Zusammenarbeit mit den Luisenburg-Festspielen. Das möchte ich unbedingt nochmal betonen an dieser Stelle, weil ich das ganz, ganz angenehm letztes Jahr schon fand und auch jetzt die Vorarbeit zum Sturm ist wirklich sehr erfreulich. Die Birgit Simmler, die Intendantin, hat einfach ein ganz tolles Gespür dafür, wie ich finde, neue Wege zu gehen. Und hat sich eben überlegt, naja gut, Sprechtheater kann ja jeder, wir motzen das mal ein bisschen auf. Und dann wurde eben letztes Jahr mit dem Christoph Biermeier, dem Regisseur vom Faust, ein Konzept entwickelt, was natürlich noch den klassischen Text zur Grundlage hat, aber darüber hinaus eben mit ganz, ganz tollen, wilden Stilmitteln gearbeitet hat. Also es gab, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine Hörer oder die andere Hörerin das Stück ja gesehen. Es gab ganz, ganz tolle, aufwendige, schrille Kostüme. Es wurde mit Musik gearbeitet und wir haben eben auch Artisten und Artistinnen mit auf der Bühne gehabt, die das Ganze unterstrichen haben. Und das fand ich einen ganz tollen Ansatz zu sagen. Der alte Text transportiert so viel und das kann man eben auch mit ganz anderen Stilmitteln noch unterstützen. Und wenn dann eben auf der Walpurgisnacht die wilden Wesen kommen, dann darf da eben auch vielleicht Feuer sein und die eine oder andere Verrenkung oder wie auch immer. Und das kann man einfach auf eine frische, neue Art auch erzählen.
Das klingt jetzt so, als wäre die Artistik wirklich in das Gesamtkonzept integriert. Ich kenne da persönlich auch Theateraufführungen, da gab es dann in der Mitte einen Bruch. Dann kamen Tänzer oder Artistik, haben irgendwas aufgeführt, dann gab es wieder einen Bruch, es ging wieder mit dem Theaterstück weiter. Aber das ist auf der Luisenburg dann anders.
Genau, also das muss ich sagen, das ist so mein Schwerpunkt in der Arbeit. Da ich eben diese verschiedenen Hintergründe habe, ist das so mein absoluter Favorite, wirklich immer zu sagen, wir versuchen das zu verknüpfen, diese unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen. Bei Artistik und Zirkus so im Allgemeinen hat man ja immer noch, zumindest hier bei uns in Deutschland, so die Vorstellung, naja, da zeigt eben jemand seine Tricks und es geht viel um höher, schneller, weiter. Da ist Gott sei Dank jetzt schon viel, viel passiert in den letzten Jahren, was diesen sogenannten zeitgenössischen Zirkus angeht. Cirque du Soleil ist sicherlich vielen Leuten bekannt. Sie haben ja schon in den 80er Jahren angefangen, wirklich Zirkus neu zu machen, damals, zum damaligen Zeitpunkt, mit Tanz, mit einer Geschichte, die erzählt wird. Und das, was die damals angefangen haben, Cirque du Soleil, wird eben vielerlei Orts weitergeführt. So Länder wie Belgien, Frankreich, die sind da ganz vorne mit dabei. Artistik einfach einen neuen Look, sage ich mal, zu geben und da kreativ mit umzugehen. Und das ist eben auch das Tolle, wenn Theater bereit sind, Artistik mit an Bord zu holen, sage ich mal, und eben bereit sind, nicht nur zu sagen, ach komm, dann machen wir mal da so ein Act hin, sondern sich die Zeit zu nehmen, Artistik genauso wie Sprache oder Tanz oder Gesang mit in das Gesamtgeschehen einzubauen, dann können da ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt werden, finde ich.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Wie kann man sich denn dann deine Rolle da konkret vorstellen? Kommt der Regisseur mit einem Buch zu dir und sagt, hier, 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 diese Stellen, hier brauchen wir prominent Artistik, und überlegt dir, was die sonst zu tun haben?
Ja, im Prinzip ja, das kann man so sagen. Also es kommt natürlich sehr auf das Stück an und den Regisseur oder die Regisseurin und das Gesamtkonzept. Aber jetzt zum Beispiel in Wunsiedel letztes Jahr war es genau so, wird es dieses Jahr ähnlich sein, dass man sich vorbespricht. Dass der Regisseur oder die Regisseurin hat natürlich vorher ein Grundkonzept gemacht, und dann komme ich relativ früh dazu und dann guckt man gemeinsam, wo macht was Sinn. Und dann ist das so ein Prozess, der sich dann bis natürlich in die Proben hineinzieht, dass man immer wieder guckt, ach Mensch, da könnte man ja noch was machen, und da ist es vielleicht ein bisschen viel oder wie auch immer, ne? Und dann haben wir eben das Glück gehabt, da auch letztes Jahr, oder ich habe sehr oft das Glück, mit ganz tollen Leuten arbeiten zu können auf der Bühne, die sich dann auch wirklich drauf einlassen und nicht nur sagen, ja, ich möchte jetzt meinen Rückwärtssalto springen, sondern auch gucken, wie kann ich denn vielleicht eine interessante Körperlichkeit entwickeln oder wie kann ich meine Mimik noch einsetzen, dass das noch wirkungsvoller ist und nicht nur eben ein schnöder Trick, was ja auch schön ist, ja, schön anzusehen, aber sowas erschöpft sich ja auch schnell.
Wir haben vor kurzem schon eine der Artistinnen kennengelernt, und dabei kam auch zur Sprache, dass die Artisten auch durchaus ein bisschen Schauspielerei mit reinbringen müssen. Wie wichtig ist dieser Faktor dann für einen Artisten, um bei solchen Produktionen mitwirken zu können?
Ja, absolut. Also das liegt natürlich den entsprechenden Leuten oft unterschiedlich gut, muss man sagen. Die Miriam, jetzt möchte ich sie ja nochmal an dieser Stelle erwähnen, ist zum Beispiel eine Person, die da ganz, ganz viel mitbringt und sehr offen ist und auch Lust hat, sich auszudrücken über Mimik und Sprache und so. Und das macht dann natürlich ganz, ganz viel Spaß. Anderen Leuten, die so ganz pur von der Artistik kommen, fällt das vielleicht manchmal ein bisschen schwerer. Da muss man das vielleicht mehr rauskitzeln und gucken, wie man dann über vielleicht, sage ich mal, Improvisationsübungen oder so da hinkommt, weil da vielleicht einfach gar nicht so ein Erfahrungsschatz ist im Bereich Schauspiel. Insgesamt ist da, glaube ich, aber viel auch da passiert in den letzten Jahren, wie ich das schon eben gesagt habe, dass zum Beispiel auch in Ausbildungsstätten für Artistik da schon ein anderer Schwerpunkt gelegt wird inzwischen und auch da schon die jungen Leute mit in Berührung kommen, sage ich mal zumindest, ne?
Wer mehr darüber erfahren möchte, der kann mal auf luisenburg-aktuell.de gehen. Da gibt es alle Termine, wann denn der Sturm mit der Choreografie von Annika Dickel zu sehen sein wird. Jetzt ist aber Ausbildung ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau bist und alles quasi abdeckst. Wie fing es bei dir denn an? Was war denn so nach der schulischen Grundausbildung so der erste Schritt hin in diese künstlerische Welt?
Ja, das ist immer so schön gesagt, die also ich habe immer das Gefühl gehabt in meinem Leben, ich kann alles und nichts. Ne? Es kommt so ein bisschen drauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Genau, also tatsächlich habe ich schon früh in einem Kinderzirkusprojekt angefangen. Ich komme aus Hannover, hier gibt es eine sehr agile Szene, wo einfach über verschiedene Einrichtungen Kindern und Jugendlichen ermöglicht wird, Akrobatik zu lernen, Jonglage, Luftartistik, sowas in die Richtung. Das habe ich sehr viele Jahre gemacht und dann auch schon als Jugendliche angefangen, selber Gruppen zu leiten und mir eben für diese Gruppen auch schon Szenen und Choreografien habe ich mir damals schon ausgedacht. Also ich glaube, dass da in meiner Jugend einfach eine ganz, ganz wichtige Vorprägung stattgefunden hat für mein jetziges künstlerisches Schaffen. Und dann wollte ich eigentlich Schauspielerin werden, ganz klassisch. Das hatte ich mir so vorgenommen und bin dann nach dem Abi vorsprechen gegangen. Vielleicht kennt man das aus dem einen oder anderen Film. Da muss man dann ja wirklich die große Runde machen und in München und in Berlin und in Hamburg und was weiß ich vorsprechen, um einen Platz zu kriegen, weil es sehr schwer ist, so einen Platz zu kriegen. Das hat dann nicht geklappt. Gott sei Dank, muss ich wahrscheinlich inzwischen sagen, sondern ich bin so ein bisschen aus Versehen beim Musical gelandet. Es ist nämlich so, dass ich eine ausgebildete Musical-Darstellerin bin und das, da kam ich aber auch so ein bisschen, ja, ich sage das gerade schon zufällig hin, weil ich gar nicht so ein großer Musical-Fan war. Ich habe aber gemerkt, dass, dass am ehesten diese Ausbildung das abdeckt, was mich alles interessiert, nämlich diese ganze Bandbreite, Spielen, Tanzen, Gesang. Ich konnte da natürlich schon auch immer meine akrobatischen Fähigkeiten mit einbringen. Und genau, dann habe ich tatsächlich in Hamburg eine Musical-Ausbildung gemacht.
Was war dann dein erstes professionelles Engagement, wo du zum ersten Mal richtig Kohle dafür gesehen hast?
Genau, also direkt nach der Ausbildung waren das so kleine Sachen, so kleine Showsachen, die ich dann auch in Hamburg gemacht habe, verschiedene Projekte. Ich glaube, das ganz große Wichtige ist, dass ich dann tatsächlich nach etwa einem Jahr nach der Ausbildung quasi zurück in die Heimat fast wieder gekommen bin. Und zwar bin ich in die Musical Company des Theaters für Niedersachsen gekommen. Das war damals ein absolutes Pilotprojekt und muss man sagen, ist es über weite Strecken immer noch. Und zwar hat das Hildesheimer Theater, damals mussten sie leider die Tanzsparte streichen, aus verschiedenen Gründen. Und dafür haben sie ein festes Musical-Ensemble eingerichtet, was wirklich deutschlandweit nach wie vor einzigartig ist, weil normalerweise wird Musical an Stadttheatern eher dann besetzt mit, ach, hier kommt Schauspielkollege 1 und die von der Oper und dann kommen ganz viele Gäste dazu. Und das war jetzt wirklich ein festes Ensemble, was 5 Stücke im Jahr Musical zusammen macht. Die andere Form, die man kennt, sind ja die Großproduktionen, die sogenannten Longruns, wie, naja, König der Löwen und wie sie alle heißen, wo dann aber auch eben die Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne nur dieses eine Stück spielen. Und ich hatte eben das Glück, in Hildesheim ganz, ganz, ganz viel zu lernen, weil ich so viele unterschiedliche Produktionen machen durfte, als Darstellerin erstmal. Ne? Und dann konnte man wirklich sich ausprobieren und von großen bis zu kleinen Rollen spielen. Und ich habe dann parallel immer auch noch eigene Projekte gemacht, weil ich eben nie den Hals so richtig voll bekommen habe. So, das war einfach eine ganz, ganz tolle, lehrreiche Zeit.
Irgendwie hast du es dann geschafft, von der Bühne hinter die Bühne zu wechseln zur Choreografie. Ist das ein Entweder-Oder-Geschäft oder bist du bis heute auf der Bühne zu sehen, machst Choreografie abwechselnd, vielleicht mit unterschiedlichen Schwerpunkten?
Ja, ach, das ist eine gute Frage, die ich mir auch immer wieder selber stelle. Also das ging so ein bisschen schleichend über. Dadurch, dass ich eben schon die Erfahrung hatte aus meiner Jugend, wie es ist, vor Gruppen zu stehen, ging das dann relativ natürlich weiter. Also ich war dann sehr schnell so die Assistentin von der Leitung, die eben die Choreografien damals für die ganzen Stücke gemacht hat. Das heißt, ich habe dann auch teilweise schon Proben übernommen und immer darauf geachtet bei den Vorstellungen, dass die Qualität gleich bleibt und sowas in die Richtung. Und dann irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich dann in Hildesheim selber auch mal eine eigene kleine Choreografie machen durfte. Und zu der Zeit stand ich immer parallel auf der Bühne, trotzdem auch mit in dem Stück. Und das war teilweise wirklich sehr, sehr anstrengend, weil man ja so die unterschiedlichen Hüte aufhat, ne? Das heißt, in einem Moment stehe ich vor der Gruppe und sage, hier, das war aber noch nicht gut genug und da müsst ihr aber nochmal hier und das Bein muss aber höher oder wie auch immer, ne? Und im nächsten Moment stehe ich aber wieder mitten im Ensemble und bin Teil des Ganzen. Und das auch das war sehr lehrreich. Also ich glaube, dass ich das so ganz gut hinkriege, grundsätzlich da zu switchen. Aber das ist schon eine große Aufgabe, ne? Genau, und dann ging das so weiter. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass mir das Choreografieren sehr liegt. Und bin dann weiter in die Richtung gegangen. Und tatsächlich arbeite ich heute deutlich mehr als Choreografin. Ich habe aber die Bühnenkarriere sozusagen nie offiziell beendet. Also wenn nochmal irgendwann eine schöne Anfrage kommt, sage ich auf keinen Fall nein.
Und flexible Leute sind ja immer gern gesehen. Gerade in Corona-Zeiten kann es sehr schnell zu Ausfällen kommen. Da ist man bestimmt froh, wenn die Choreografin im Notfall einspringen könnte.
Ja, das habe ich tatsächlich dann auch relativ häufig gehabt, jetzt gar nicht zu Corona-Zeiten, aber auch vorher schon, dass dann in Inszenierungen, in denen ich die Choreografie gemacht habe, dann kam irgendwann der Anruf, ach Mensch, Person XY ist krank, du kennst doch die Tanzschritte, kannst du vielleicht morgen Abend einspringen oder so. Das ist dann immer natürlich sehr aufregend, weil man selber ja gar nicht das so mitgeprobt hat und gar nicht so im Körper hat, weil das ist so beim Tanz einfach oder auch bei der Artistik natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man das nicht nur so im Kopf vorbereitet, sondern wirklich der Körper muss eine Routine bekommen. Die hat man als Einspringer oder Einspringerin nicht. Aber Adrenalin kann ja viel leisten, habe ich festgestellt in meinem Leben.
Gibt es für die Tätigkeit als Choreografin sowas wie eine offizielle Ausbildung oder muss man sich das wirklich in der Praxis erarbeiten durch eben Arbeit mit anderen Choreografen und da Schritt für Schritt lernen oder gibt es irgendwo einen IHK-Kurs Choreografin?
Also tatsächlich, es gibt ein, zwei Studiengänge Choreografie in Deutschland, wobei die meisten Leute das nicht studieren, sondern wirklich über die Praxis kommen. Und da gibt es natürlich so der klassische Weg ist, glaube ich, so eher vom womöglich klassischen Tänzer, also die Ballettleute, die dann irgendwann, das kennt man ja auch, dass dann eine Karriere relativ früh zu Ende ist, weil der Körper einfach fertig ist, dass die dann anfangen zu choreografieren. Meine Nische ist ganz klar dieses, ich nenne es immer gerne genreübergreifendes Arbeiten. Das heißt, dass ich eben gar nicht so wahnsinnig vom, sag ich mal, zum Beispiel klassischen Ballett komme. Also ich habe sehr spät mit richtig Tanz angefangen. Aber ich werde gerne gebucht, eben zum Beispiel wie jetzt in Wunsiedel, wenn nicht Balletttänzer auf der Bühne stehen und tanzen müssen, sondern wenn zum Beispiel auch Schauspieler und Schauspielerinnen tanzen müssen, die vielleicht ein bisschen Tanzausbildung gehabt haben, aber natürlich nicht die Mittel wie ein Balletttänzer. Und das ist so meine Aufgabe, dann zu schauen, wie kann ich da Bewegungsmaterial mit den Kollegen und Kolleginnen erarbeiten, mit ihren Mitteln, was dann gut funktioniert. Und das ist eine Sache, die lernt man nur in der Praxis. Das muss ich ganz klar so sagen. Also ich glaube, da kann kein Studiengang der Welt einen wirklich so drauf vorbereiten, was das dann wirklich bedeutet, ne? Aber das ist ja in vielen Berufen so, dass man das Handwerkszeug mitbekommt und dann in der Arbeit lernt man erst, wie der Hase wirklich läuft.
Du bist auch in der Nachwuchsförderung sehr engagiert und du hast ja schon verraten, du kommst aus Hannover, hast auch in Hannover selbst vieles gelernt und dort bist du auch in einem spannenden Projekt Mitglied, der Zirko Hannover. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, worum geht es denn bei diesem Circo Hannover?
Genau, ja, sehr gerne. Also das ist in allererster Linie erstmal ein Verein, der angefangen hat, Kinder- und Jugendzirkusarbeit zu machen. Also wie ich das beschrieben habe, es geht um Akrobatik, Jonglage, Luftartistik, Balance, Seillaufen, wie auch immer. Man kann sich das eigentlich erstmal wie einen Sportverein vorstellen, wo es die ganze Woche über verschiedene Angebote gibt. Inzwischen eben mit einer sehr großen Spannbreite von Kindern. Wir haben jetzt sogar einen Eltern-Kind-Kurs, also die Allerkleinsten haben wir jetzt dabei, bis hin zu, also über Jugendliche bis hin zu erwachsenen Anfängern auch. Also Leute, vielleicht zum Beispiel Pädagoginnen und Pädagogen, die interessiert daran sind, Artistik zu lernen, um das dann vielleicht mit der Schülerschaft zu machen, bis hin zu dann eben so einer Professionalisierung, die wir da eben anstreben mit dem, ich sag mal, Leuchtturmprojekt, die Kompanie SICO, die leite ich. Und das ist ein Erwachsenenensemble, was eben ganz klar sich dem zeitgenössischen Zirkus verschrieben hat. Und wir arbeiten jetzt seit 5 Jahren ungefähr zusammen ein bisschen in verschiedenen Konstellationen und erarbeiten eben wirklich abendfüllende Stücke, die Zirkus sind, aber eben nicht mit der roten Nase, auf keinen Fall Tiere, mit außergewöhnlichen Erzählmitteln. Wir haben zum Beispiel ein ganz großes Tetraeder, also eine Pyramide sozusagen aus Traversen gebaut, die 5 Meter hoch ist, mit der wir dann arbeiten. Da kann man draufklettern, das kann man kippen und drehen. Und das ist für mich eine ganz tolle Arbeit, da eben neue Bühnenformen, sage ich mal, zu finden und zu kreieren zusammen mit den Leuten.
Also, man hört schon, man ist nie zu alt für die Artistik. Ob es dann zur Profikarriere reicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber der Einstieg, was wäre denn in dem jungen Alter so der perfekte Einstieg, wenn man später auch mal wirklich auf der Bühne arbeiten möchte? Muss man dann wirklich schon mit 7, 8 bei euch aufschlagen oder geht das auch mit 14, 15 noch?
Ja, also das ist, da streiten sich die Leute ja auch drüber, ne? Also natürlich ist es toll, wenn man eine wahnsinnig gute Vorbildung hat, das hilft natürlich. Wenn man als Kind schon die Grundlagen einfach, wenn die in Fleisch und Blut übergegangen sind, sage ich mal, ist das toll und hilfreich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass zum Beispiel, man kennt es ja eben auch zum Beispiel vom Leistungsturnen oder so, wenn in sehr, sehr jungen Jahren einfach sehr, sehr intensiv schon gearbeitet wird, kann es eben auch sein, dass der Körper mit Mitte 20 dann vielleicht auch schon so langsam den Zenit wirklich erreicht hat, ne? Und ich kenne viele Leute, also das möchte ich auch so sagen, die relativ spät angefangen haben, dann wirklich so in Jugendjahren, sage ich mal, und eine wahnsinnig tolle Profikarriere noch hingelegt haben. Das hat dann natürlich mit unterschiedlichen Faktoren zu tun, also wie ist die körperliche Grundkonstitution natürlich, aber auch ganz wichtig immer so, wie ist der Biss? Ne? Das ist so das A und O bei Leuten auf der Bühne, wie viel sind die wirklich bereit zu arbeiten? Und wenn man spät angefangen hat, aber so, sage ich mal, ein Talent hat und die körperlichen Voraussetzungen, aber viel arbeitet, dann kann das auch noch werden.
Jetzt ist ja Hannover gerade aus dem Fichtelgebirge für nach Feierabend mal kurz vorbeifahren etwas weit. Gibt es aber bei euch vielleicht sowas wie Ferienkurse oder sowas in der Art, wo auch Interessierte von weiter weg mal sagen könnten, wir fahren da mal hin, dann kann das Kind oder der Jugendliche mal 1, 2 Wochen da mal reinschnuppern, schauen, ob das was für ihn ist?
Ja, absolut. Also wir haben Osterferien, Sommerferien und Herbstferien, so einwöchige Workshops für Kinder, und wir haben auch immer mal wieder für dann eher, sag ich mal, die Erwachsenen oder so den semiprofessionellen Bereich Workshops, die sind dann an den Wochenenden. Das kann man dann ja auch mal mit einem schönen Städtetrip verbinden, nicht wahr?
Dann kannst du uns noch verraten, wenn man noch mehr hören möchte von Annika Dickel oder dem Circo Hannover, gibt es Webseiten, gibt es Social-Media-Kontakte?
Aber na klar. Ja, genau, meine eigene Homepage heißt annika-dickel.de und da ist alles so zu finden, sage ich mal, mein Repertoire, die aktuellen Stücke, die Termine, die anstehen und so weiter. Und genauso gibt es auch die Seite zirko-hannover.de. Zirko wird mit 2c geschrieben. Und auch da gibt es so die aktuellen Informationen. Wir sind in dem Verein wahnsinnig breit aufgestellt. Also es gibt Schulkooperationen, es gibt Zirkusgeburtstage. Jetzt ganz aktuell haben wir ukrainische Geflüchtete aufgenommen aus der Artistenschule in Kiew. Also wir sind wirklich da sehr umtriebig und ich glaube, man kann viele spannende Sachen entdecken auf der Homepage oder auch auf Social Media. Also Facebook und Instagram sind da auch zu finden.
Und im Sommer kann man dich bzw. deine Arbeit in Wunsiedel bewundern in Vorstellung von Der Sturm. Bei den Luisenburg-Festspielen Infos dazu unter luisenburg-aktuell.de. Annika, zum Abschluss noch, bald ist es soweit, du wirst anreisen, du wirst in Wunsiedel arbeiten. Auf was freust du dich denn besonders diesen Sommer?
Ich muss sagen, ich habe diesen Sommer letztes Jahr in so guter Erinnerung. Ich freue mich einfach wieder vor Ort zu sein. Ich finde, dass im Theater wirklich ein sehr, sehr guter Umgang herrscht, sehr nette Menschen arbeiten. Ich freue mich, Leute wiederzusehen und auch neue Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen natürlich. Die Bühne hat einfach so ein tolles Flair. Es ist so schön, da draußen dann auch zu stehen, wenn es nicht gerade in Strömen regnet, weil diese Naturbühne natürlich was ganz Besonderes ist. Also das hat man auch nicht oft, ne? Dass man wirklich ein paar Stufen hochgeht und gefühlt mitten im Wald im Gebirge ist. Und ja, es ist schon etwas Besonderes. Ich freue mich sehr drauf.
Dann wünschen wir gutes Gelingen, dass der Sommer nicht zu verregnet ist und die Moskitos sich in Grenzen halten und bedanken uns für dieses interessante Gespräch bei Annika Dickel, Choreografin, Regisseurin, Schauspielerin, Musical-Darstellerin und nicht zuletzt auch Artistin. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Vielen Dank auch.
Radio Ochsenkopf, garantiert besser als Fernsehen.
Yeah.
Ja, das war sie schon wieder, unsere heutige Kultura-Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wenn Sie das ein oder andere nochmal nachhören wollen, dann können Sie das morgen tun bei uns auf der Webseite, das wissen Sie. Sie können auch die ganze Sendung nochmals nachhören. Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder auch Beschwerden haben, dann an redaktion@radio-ochsenkopf.de senden. Von meiner Seite war es das schon. Sie können uns ja rund um die Uhr hören. Den nächsten Treffpunkt gibt es am 12. April und bei uns Klaus Fankel sitzt immer noch hier bei uns im Studio,
ja.
Und der darf sich natürlich auch bei unseren Hörern verabschieden.
Das tue ich gerne. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Zitat habe ich jetzt ganz zum Schluss noch aus aktuellem Anlass. Und zwar heißt es da, wer sich vor der Vergangenheit drücken will, hat keine Zukunft. Wer sich vor der Zukunft drücken will, pflegt seine Vergangenheit zu verleugnen. Ich finde das gerade in der jetzigen Situation, wo wir so viel über Nationalität und Identität sprechen, bin ich immer der Meinung, die beste Identität ist die kulturelle Identität. Und um das eben zu bewerkstelligen, braucht man die Erinnerungskultur. Dankeschön.
Schon so spät soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter, säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende, machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen, denn du kennen dich doch nur Farb- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Doch, für heute.